Willkommen bei We Like Macs, dem Podcast über die Publishing-Branche und ihre Macherinnen und Macher. Mein Name ist Christian Kallenberg und heute ist bei mir Maria Scholl zu Gast, die neue Chefredakteurin der österreichischen Presseagentur APA. Hallo Maria, schön, dass du da bist.
Hallo Christian, ich freue mich auch.
Erstmal herzlichen Glückwunsch, du bist die neue Chefredakteurin der APA erst seit einem Monat ungefähr, oder? Seit Oktober?
Ja, seit dem 16. Oktober, genau.
Wie kam es denn zu diesem etwas ungeraden Datum?
Naja, das ist damit zusammengehangen, dass mein Vorgänger, der Johannes Bruckenberger, sich beworben hat um die Chefredaktion, um eine von drei Chefredakteursposten beim ORF, beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Österreich. Und er ist aus Gründen der, ich sag mal, journalistischen und auch Managerhygiene es für richtig befunden hat, zeitgleich mit der Abgabe seiner Bewerbung auch die Chefredaktion der APA zurückzulegen.
Und du bist ja schon relativ lang bei der APA, also ein Eigengewächs, glaube ich, wie man so sagt.
Sagt man das so?
Also zumindest sage ich das so. Seit wann bist du da und wie ist dein Weg jetzt bis auf den Chefsessel gewesen?
Also ich habe eigentlich bei der APA angefangen. Ich bin da irgendwie am 1. oder 2. Jänner 2007 hereinspaziert als Praktikantin und bin eigentlich seitdem mit Unterbrechungen und verschiedenen Bildungswegen immer dabei geblieben und war sehr lange in einem Ressort, aus dem normalerweise nicht so oft die Chefredakteurinnen kommen, nämlich im Kultur- und Wissenschaftsressort, und habe da eigentlich sehr viel geschrieben über klassische Musik, über bildende Kunst, über Literatur, über Gehirnforschung und andere Wissenschaftsthemen. Also ich würde sagen eher nischigere Themen, und habe das ungefähr 10 Jahre lang gemacht und bin dann nach der Babypause irgendwie so auf den Gedanken gekommen, eigentlich würde ich gerne mich ein bisschen mehr in die Mitte des Newsrooms orientieren und bin da dann Chefin vom Dienst geworden und ein Jahr später stellvertretende Chefredakteurin unter dem damals neuen Chefredakteur Johannes Bruckenberger.
Du hast ja vergleichende Literaturwissenschaft und Psychologie studiert.
Ja, genau.
Ich glaube, das wird sehr, sehr viele jetzige Eltern freuen, deren Kinder nach dem Abi jetzt sagen, so, ich möchte Literaturwissenschaft und Psychologie studieren, wo die Eltern normalerweise die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, mach doch BWL.
Ja, ich bin grundsätzlich schon eine Verfechterin davon, dass man die Studienzeit davon nutzt, sich mit dem zu beschäftigen, was man liebt, ohne dass das jetzt vielleicht unbedingt der größte Prädiktor für eine spätere Berufslaufbahn sein muss. Wobei ich schon glaube, dass Geistes- und Kulturwissenschaftler eine ganze Menge von Skills mitbringen, um in verschiedensten Berufen zu reüssieren. Also dass, wenn man die Möglichkeit hat, sich da ein bisschen eine Freiheit rauszunehmen in der Studienwahl, halte ich das für eine schöne Sache eigentlich. Mhm. Und ich also gerade auch von meinem Psychologiestudium, ich habe mich im Psychologiestudium und auch im Literaturwissenschaftsstudium spezialisiert auf eigentlich die Frage, wie lesen wir, wie nehmen wir wahr, wie wirkt Schönheit auf uns, aber auch wie wirkt Sprache auf uns. Und davon profitiere ich schon bis heute, muss ich sagen. Also ich finde die Auseinandersetzung mit dem Konsumenten, der Konsumentin, mit der Art und Weise, wie rezipiert wird, welche Mechanismen da im Hintergrund auf psychologischer Seite ablaufen. Fragen zum Beispiel, wie entsteht Glaubwürdigkeit aus einer psychologischen Sicht? Das sind Dinge, die ich für den Journalismus für höchst relevant halte.
Absolut. War es dir denn während des Studiums auch schon klar, dass du eines Tages Journalistin werden möchtest?
Naja, ich wollte damals gerne in die Kultur. Ich wollte in den Kulturjournalismus. Ich wollte gerne Opernkritiken schreiben. Und das habe ich dann gemacht.
Jetzt haben wir über dich gesprochen. Lass uns mal über die APA sprechen. Ich habe gesehen, sie ist sogar noch älter als die dpa in Deutschland, wahrscheinlich die meisten unserer Hörerinnen und Hörer hier kennen. Die APA haben vielleicht nicht alle auf dem Schirm, zumindest nicht im Detail. Kannst du uns die APA einmal gerade vorstellen?
Ja, gerne. Also die APA ist die österreichische Nachrichtenagentur, die Austria Presseagentur, und ist der dpa in vielem ähnlich. In manchem sind wir auch ein bisschen anders aufgestellt. Also die APA gibt es tatsächlich schon sehr lange. Wir haben bald 175-jähriges Jubiläum. Gleichzeitig wurden wir sozusagen neu gegründet nach dem Zweiten Weltkrieg 1946, und zwar nach dem Modell der Associated Press als Genossenschaft. Die APA ist, was viele nicht wissen, was auch in Österreich viele nicht wissen, vollkommen unabhängig von der Politik. Das heißt, wir haben keinerlei staatliche Gelder. sondern sind privatwirtschaftlich als Genossenschaft organisiert, und zwar als Genossenschaft der österreichischen Tageszeitungen und des ORF. Unsere Eigentümer sind also auch unsere wichtigsten Kernkunden. Was die APA vielleicht auch noch auszeichnet, ist, dass wir nicht nur das Kerngeschäft von Nachrichtenagenturen machen, also die Belieferung mit Journalismus, mit Basisdienst, mit selbst recherchierten Inhalten, aber auch mit der Weitergabe internationaler Agenturen, sondern dass wir als APA unsere Geschäftsfelder auch sehr stark ausdifferenziert haben. Das heißt, wir haben mehrere Tochterunternehmen, eines zum Beispiel für die Verbreitung von OTS heißt das in Österreich, also von Originaltextnachrichten, von Presseaussendungen. Wir haben ein weiteres Unternehmen, das in der Medienbeobachtung und Media Intelligence tätig ist. Und wir haben, und das ist natürlich unser riesiger Vorteil in diesen Zeiten, die so stark von der Technologie getrieben sind, wir haben ein eigenes Technologieunternehmen, die APATEC, die nicht nur für uns selbst, sondern auch für andere Medien- und Kommunikationskunden Technologie- und Softwarelösungen zimmert.
Das ist, glaube ich, auch wahnsinnig wichtig, gerade jetzt in diesen Zeiten. Da kommen wir später noch drauf. Du hast jetzt gerade schon einmal die dpa genannt, mit der ihr so manche Gemeinsamkeit habt. Wie sieht's denn aus mit der Kooperation mit der dpa? Seid ihr Wettbewerber oder sind da die Felder klar abgesteckt?
Da sind die Felder klar abgesteckt. Also wir arbeiten in manchen Dingen sehr eng zusammen. Wir haben sehr gute Beziehungen. Wir haben auch verschiedene gemeinsame Operationen, beispielsweise die gemeinsame Beteiligung an einer Finanzagentur, und sind aber grundsätzlich von den Märkten her klar getrennt.
Da muss ich nochmal nachfragen. Gemeinsame Beteiligung an einer Finanzagentur. Was ist das?
Die dpa AFX.
Ah, okay, alles klar. Du hast bei deinem Amtsantritt dich in der Pressemitteilung zitieren lassen mit, und ich zitiere jetzt auch, die APA-Redaktion sorgt nonstop für die Versorgung mit relevanter, qualitätsvoller und unabhängiger Berichterstattung und nimmt zugleich eine Vorreiterrolle in der digitalen Transformation der Medienlandschaft ein. Ich finde vor allen Dingen den zweiten Teil dieser Aussage sehr interessant, auch mit Blick darauf, was du gerade gesagt hast, dass ihr ein eigenes Tech-Unternehmen habt. Was würdest du sagen, ist der wichtige Teil dieses Satzes oder ist das beides gleich wichtig? Und warum ist es wiederum so wichtig, dass man das so betont, dass hier die APA eine Vorreiterrolle übernimmt?
Weil ich glaube, dass wir in Zeiten wie diesen, und in Wirklichkeit sind diese Zeiten schon eine ganze Weile, nämlich solche, wo Content einfach nur eine Seite der Medaille ist, wenn wir unseren genossenschaftlichen Grundauftrag anschauen. Wenn unser Auftrag besteht darin, die österreichische Medienlandschaft mit dem zu versorgen, was sie brauchen für ihr tägliches Geschäft. Und das sind zum einen Informationen, das sind zum einen diese relevanten, qualitätsvollen, unabhängigen Nachrichten, die wir produzieren. Und das ist sicher nicht der weniger wichtige Teil von dem Satz, das ist unser Grundauftrag, das ist das, was wir tun. Aber wir haben in den vergangenen Jahren schon begonnen und werden das stark ausbauen, über Content hinaus weitere Rohstoffe für unsere Kunden und unsere Märkte zur Verfügung zu stellen. Und das sind im Wesentlichen Technologielösungen, die ganz nah an der redaktionellen Werkbank entstehen. Was meine ich damit? Damit meine ich einerseits Softwarelösungen, damit meine ich aber andererseits auch eine ganze Reihe von Services, die von KI-getriebenen Anwendungen über Datenkultur, wenn ich an Metadaten beispielsweise denke, wo wir extrem stark aufgestellt sind, dann sind das Dinge, die kann ich mir natürlich auch im Silicon Valley kaufen, aber dort kommen sie halt nicht aus einer deutschsprachigen, in unserem Fall österreichisch-spezifischen Nachrichtenredaktion. Und das hat einen ungeheuren Mehrwert, weil wir in der Lage sind, auf Basis unseres einerseits großen Archivs, aber auch auf Basis unserer täglichen, verifizierten, unabhängigen journalistischen Produktion viel, viel höherwertige Daten beispielsweise für die Verarbeitung durch eine künstliche Intelligenz herzustellen, als man das sonst irgendwo auf dem Markt bekommen würde. Und wir glauben einfach, dass wir in der Lage sind, diese Daten, die wir im Journalismus täglich erschaffen, dass wir in der Lage sind, die über eine künstliche Intelligenz zu skalieren und damit auch für unsere Kundinnen und Kunden nutzbar zu machen. Also ich gebe nur ein Beispiel, wo man sich es vielleicht leichter vorstellen kann. Wir beschlagworten alle unsere Artikel sehr genau mit Metadaten. Das heißt, wir vergeben für jeden Artikel eine Auszeichnung. Was bist du für ein Thema? Zu welcher Über- oder Unterkategorie von Themen gehörst du, bis hin dann zum Nachrichtenressort? Wir vergeben beispielsweise eine Kategorie über den User Need, also für welches Nachrichtennutzungsbedürfnis ist dieser Content vermutlich geeignet, und eine ganze Reihe weiterer Metadaten. Auf diesen Metadaten haben wir einen Algorithmus trainiert, der nun in der Lage ist, all diese Eigenschaften, die wir damit festhalten, denn Metadaten sind ja eigentlich nichts anderes als journalistische Entscheidungen, die wir in Datenform übersetzen, diese Eigenschaften auch auf anderem Content anwenden zu können. Unsere Kunden können uns also ihre eigenen Texte schicken und bekommen automatisch zurück eine Beschlagwortung auf verschiedenen Ebenen. Von Themen über Funktionen, über Formate. Und können damit wieder ihre eigene Datenkultur verbessern und auch ihre Performance-Kultur in den Daten besser anschauen. Also welche Geschichten funktionieren wie? Wie kann ich die für meine Zielgruppe auf welchem Kanal so ausspielen, dass ich meinen maximalen Impact erreichen kann?
In Deutschland ging letzte Woche durch die Fachpresse die Meldung, dass sich eines der größten oder das größte europäische KI-Startup eine zweite Finanzierungsrunde über 500 Millionen Euro gesichert hat, bei der sich auch der Burda Verlag hier stark beteiligt hat. Und es ging vor allen Dingen auch darum, dass das so wichtig sei, weil dies eben ein europäisches, kein US-amerikanisches KI-Unternehmen ist. Wie seid ihr da aufgestellt, wenn du sagst, ihr bietet eigene KI-Lösungen an? Aber irgendwo drauf muss es ja laufen. Worauf läuft es?
Also es läuft auf verschiedenen Anwendungen, und worauf wir im großen Wert legen, ist die Datenhaltung, weil das Thema Trust und vertrauenswürdige Vertrauen insgesamt ist für uns eine ganz zentrale Währung, nicht nur in der Redaktion, sondern eben auch in unserem Technologieunternehmen. Das heißt, Fragen der Datensicherheit und der Datenhaltung sind für uns ganz zentral. Bei den KI-Anwendungen halte ich für einen wichtigen Punkt, dass das etwas ist, wo ganz vielen Menschen, die damit jetzt arbeiten müssen, eigentlich die Expertise fehlt, richtig einzuschätzen, das Verhältnis von Aufwand und Werkzeug. Also ich könnte das persönlich selber auch nicht, aber wir haben halt Menschen im Haus, die mir das sagen, dass da auch oftmals Reißnägel mit dem LKW in die Wand getrieben werden, wenn es darum geht, irgendwelche Large Language Models zu benutzen, um relativ kleine Aufgaben zu erledigen, für die ich das überhaupt nicht brauchen würde. Also sozusagen da auf einer ganzen Klaviatur von KI-Anwendungen zu spielen und zu sagen, für manches brauche ich ein wirklich komplexes Prompt-Design, im Hintergrund eigentlich eine Programmierung von Prompts, wofür wir beispielsweise eine eigene Mitarbeiterin angestellt haben, die nur das tut. Und für anderes brauche ich gar kein LLM, sondern da genügen mir viel kleiner, kleinteiligere Anwendungen. Das ist etwas, wo ich glaube, dass viele Medienhäuser ein bisschen ratlos davor stehen vor der Thematik. Von daher ist das etwas, wo wir unsere Aufgaben sehen. Und es geht auch darum, nicht jeder möchte selbst prompten, manche wollen aber selbst prompten. Das heißt, wir bieten auch eine ganze Reihe von verschiedenen Möglichkeiten an, auf KI-Werkzeuge zuzugreifen. Das kann von sehr ready-made, es ist alles schon hinterlegt, ich will meinen Text kürzen auf diese oder jene Länge und dann kann ich das machen mit unseren Anwendungen, bis hin zu, ich brauche eigentlich meinen eigenen Space, in dem ich meine eigenen Prompts verwalten kann, in dem ich meine eigenen Use Cases und Anwendungsfälle durchspielen kann. Und auch das kann man eben mit der entsprechend sicheren Dateninfrastruktur im Hintergrund dann über uns beziehen.
Stark, das habt ihr selbst programmiert, diese Lösung, ja? Also Apatech.
Das Zweite ist ein Joint Venture mit einer anderen Firma, 506, namens Company GPT. Das Erste, also die Prompts selbst, die programmieren wir selbst bei uns im Haus, ja.
Okay.
Unter starker, und deswegen sage ich das immer mit der journalistischen Werkbank, die entstehen nicht in der Apatech, die entstehen nicht nur in der Apatech, die entstehen vor allem auch in der APA-Redaktion. Das heißt, das sind gemeinsame Produkte, die an dieser Schnittstelle entstehen von redaktionellem Know-how und technologischem Know-how. Denn für das Prompten von KI-Anwendungen für einen Text Assistant, bei uns heißen KI-Anwendungen normalerweise irgendwas mit Assistant, weil wir damit zum Ausdruck bringen wollen, dass KI bei uns nicht den Journalismus macht, sondern dass sie dem Journalismus assistiert, dass sie uns da hilft, wo sie sinnvoll einsetzbar ist. Und das kann gehen vom Texte gegenlesen, Texte kürzen, Titel variieren. Damit das gut funktioniert, braucht man aber wahnsinnig viel journalistische Expertise. Mhm. Und das sehen wir in dieser engen Zusammenarbeit zwischen einer Prompt-Designerin, die in der Apotheke angestellt ist, und unserer Redaktion, die da intensiv im Austausch sind.
Prompt-Designer, das ist ja im Moment sowas wie, also quasi eine eierlegende Wollmilchsau. Jeder möchte gerne Prompt-Designer einstellen, aber keiner weiß so ganz genau, was qualifiziert die eigentlich oder wo kommen die eigentlich her, weil dieses Berufsbild so wahnsinnig neu ist. Wie seid ihr da drauf gekommen?
Da müsste ich jetzt mit der HR-Abteilung unserer Tech fragen, aber im Grunde kommt sie von der TU und also von der Technischen Universität und hat sich wohl darauf spezialisiert. Also es ist eine relativ junge Kollegin, frisch von der Uni.
Toll. Jetzt, wenn du Chefin bist, dann wird dein Erfolg ja auch gemessen. Wir haben über das Mission Statement gesprochen. Welche KPIs stecken denn dahinter?
Ich glaube, die Frage ist ein bisschen, woran mache ich das selber auch fest? Weil harte KPIs sind da natürlich schwierig festzulegen. Man kann jetzt sagen, ja, wir haben ein ausgeglichenes Budget. Das ist irgendwie, versteht sich aus meiner Sicht irgendwie von selbst. Wenn man redaktionell unabhängig arbeiten will, braucht man ein ausgeglichenes Budget. Sonst muss man irgendwo um Geld betteln gehen und das ist immer schlecht. Das andere ist, ich glaube, man kann unseren Erfolg als Nachrichtenagentur nicht so sehr an uns selbst messen, sondern man muss immer auch den Erfolg unserer Kundinnen sehen. Wir sind in einer massiven Medienkrise und unsere Medienmärkte stehen extrem unter Druck. Und von daher würde ich unsere Erfolgsmessung eigentlich ganz eng daran koppeln, wie gut wir es schaffen, unsere Kernkunden durch diese tiefe Krise durchzuführen und ihnen dabei zu helfen, diese Transformation zu meistern.
Gut, das würde bedeuten, messbar könnte man es machen, indem man sagt, am Ende des Jahres sind noch genauso viele Kunden da wie am Anfang des Jahres.
Puh, das ist eine harte Messlatte. Ja, da bin ich nicht ganz sicher. Also was wir natürlich messen, sind die Übernahmen unserer Berichterstattung. Also das ist etwas, das messen wir jeden Tag. Wir haben ein großes Dashboard im Newsroom hängen, wo wir sehen, welche Geschichten finden, welchen Niederschlag haben, welchen Impact. Und zwar nicht nur direkt, also durch eine direkte Übernahme auf ein Nachrichtenportal, sondern auch, indem sie in unseren Systemen abgerufen und zu Recherchezwecken beispielsweise verwendet werden. Das messen wir. Und klar, wir haben eine Menge Produkte und eine Menge neue Services, wo wir messen können, wie erfolgreich sich die am Markt machen. Das hat natürlich immer den einschränkenden Faktor, dass vieles davon strategische Produkte sind, wo wir glauben, von wegen, da schließt sich der Kreis zur Vorreiterrolle, wo wir glauben, dass wir einfach früher dran sein müssen als der Rest der Medienbranche, damit wir das dann auch in einem sinnvollen Abstand sozusagen an alle weiterverteilen können.
In dem Zusammenhang haben wir schon über KI-Anwendungen und Lösungen gesprochen. Die Kunden haben da sicherlich Bedarf. Was gibt es noch auf Kunden- und Verlagsseite an Trends, die ihr seht, wo ihr sagt, ah, da müssen wir eigentlich schon, wie du gerade gesagt hast, vorausdenken? Was glaubst du, wird künftig gefragt werden?
Also was wir jetzt zum Beispiel eingeführt haben vor vielen unserer Kunden, sind User Needs. Ich habe das vorhin schon erwähnt. Das ist ein Framework, eine Sichtweise auf Nachrichtencontent, der nach Nutzungsbedürfnissen klassifiziert wird. Also sich zu überlegen, was haben eigentlich unsere Nachrichtennutzerinnen und Nutzer für Bedürfnisse, wenn sie zu uns kommen? Ist es tatsächlich immer nur, dass man das neueste Update bekommen möchte, oder gibt es nicht auch eine ganze Reihe von weiteren Bedürfnissen, beispielsweise emotionalerer Natur, oder möchte man mehr Verständnis, mehr Kontext, mehr Argumente hören? Möchte man vielleicht eine ganz konkrete Hilfestellung für das eigene Leben bekommen? Also das ist so ein Framework, ursprünglich erdacht von der BBC. Das führen wir derzeit ein oder haben wir gerade eingeführt, so dass wir in Zukunft jeden Content, den wir veröffentlichen, mit so einem User Need beschlagworten. Und das wäre für mich so ein Beispiel. Ich halte das für ein sehr vielversprechendes journalistisches Modell. Ich glaube, es gibt eine ganze Menge von Anwendungsfeldern für die digitalen Angebote, die damit verbessert werden können. Und auch wenn noch nicht viele unserer Kunden sich selbst mit dem Thema beschäftigen, gehen wir hier sozusagen schon ein Stück in die Vorlage.
Kannst du da vielleicht ein Beispiel sagen, wie sowas aussehen könnte?
User Needs kommen vor allem dann zur Anwendung, wenn wir über ein Thema eine breitere Berichterstattung planen. Also es kann zum Beispiel es können Themen sein, an die man vielleicht nicht in erster Linie denkt. Politische Themen, wirtschaftliche Themen, eine Firmenpleite, aber natürlich auch große außenpolitische Themen wie irgendwelche internationalen Krisen und Konflikte. Da zu sagen, okay, wir haben jetzt so viele Updates veröffentlicht, wir haben jetzt so oft den Menschen gesagt, was gibt's dazu Neues? Es wäre doch gut, wenn wenn wir zwischendurch auch mal ein hintergründiges Stück spielen würden, wenn wir mit Experten sprechen würden, die uns helfen, die Ereignisse einzuordnen. Vielleicht finden wir in der ganzen Thematik einen inspirierenden Aspekt, wo wir eine Persönlichkeit, die da in irgendeiner Weise etwas Außergewöhnliches geleistet hat, hervorheben können und anhand von dieser Person dieses Thema ein bisschen emotional ergreifbar machen können. Vielleicht gibt es auch einen Aspekt, gerade bei politischen Themen ist das, glaube ich, etwas, was oft zu wenig beleuchtet wird. Vielleicht gibt es einen Aspekt, der für die Bürgerinnen und Bürger tatsächlich eine ganz konkrete Bedeutung hat. Wo kann ich beispielsweise, wo kann ich das ansuchen? Wo bekomme ich das Formular dafür? Kann ich bei der nächsten Wahl, hatten wir beispielsweise mal ein Stück, kann ich meinen Hund in die Wahlkabine mitnehmen? Also so ganz konkrete Anwendungsfälle, die einerseits den Menschen vielleicht mehr bewusst machen, was hat das mit mir zu tun, und andererseits auch helfen, aus einer journalistischen Sicht ein Thema ein bisschen lebendiger aufzubereiten und auch über eine längere Strecke dieses Thema bei den Menschen präsent zu halten. Und dafür sind aus meiner Sicht diese Nachrichtennutzungsbedürfnisse eine gute Stütze. Im Grunde ist das etwas, was machen Journalistinnen und Journalisten ohnehin. Das ist jetzt, inhaltlich ist das nicht neu. Aber zu sagen, ich führe das wirklich als Beschlagwortung ein und ich nehme das wirklich als Element in meiner Themenplanung auf. Und wenn ein Thema aufbricht und wir stellen uns zusammen und überlegen, was machen wir, dann nehmen wir das her, dann nehmen wir dieses Framework her und versuchen wirklich systematisch verschiedene Bedürfnisse anhand dieses Themas zu bedienen, das auch entsprechend auszuschildern, weil nur diese Ausschilderung, diese Datenerfassung macht es uns dann wieder möglich, über einen längeren Zeitraum Daten zu aggregieren und uns anzuschauen, hat das funktioniert, wie hat das funktioniert, zu welcher Uhrzeit hat es funktioniert, bei welcher Zielgruppe hat es funktioniert, und nur dann können wir auch wirklich nachhaltig aus diesen Datenpunkten lernen.
Vielen Dank für die Erklärung. Lass uns noch einmal über die Nachrichtenagentur als Multiplikator, was ja per Auftrag eigentlich ist, in Zeiten von KI und Fake News sprechen. Letzte Woche ging durch die Medien, dass bei Adobe Stock KI-generierte Fotos vom Gaza-Konflikt verkauft wurden und weiterverwendet wurden ohne Kennzeichnung. Wie seid ihr da aufgestellt? Zum einen, was das Erkennen von KI-generierten Content angeht, und zum anderen, was die Verbreitung dieses Contents angeht, speziell Bild- und Videomaterial.
Ich denke, da sind wir sehr gut aufgestellt, weil wir auch im Bereich Bild-KI sehr früh dran waren, zum Teil mit unseren eigenen Anwendungen und Lösungen. Wir haben beispielsweise, bieten wir unseren Kundinnen an, eine automatische Personenerkennung in Bildern mit österreichischen Persönlichkeiten, die wir selber trainieren. Das heißt, wir haben da eine hohe Sensibilität für das Thema. Wir haben auch sehr, sehr früh einen Ethik-Leitfaden geschrieben für KI im Newsroom und speziell für Bild-KI im Newsroom, der auch sehr stark rechtlich und datenschutzrechtlich abgeklärt ist. Das war eine gar nicht so triviale Übung, so einen Leitfaden herzustellen. Gleichzeitig haben wir schon seit 3 Jahren ein eigenes Faktencheck-Team im Newsroom, das sich natürlich ganz, ganz viel mit KI-generierten Inhalten beschäftigt und mit dem Entdecken von Fake News in jeder Hinsicht, also sowohl in Text als auch in Bild, als auch durch KI-generierte Anwendungen. Aber keine Frage, das ist ein Bereich, wo man immer nur entweder einen halben Schritt voraus oder einen halben Schritt dahinter sein kann, aber einen richtigen Vorsprung kann man sich hier fast nicht erarbeiten, weil einfach die Entwicklung und die Verbesserung und Professionalisierung dieser Falschnachrichten in einem unglaublichen Tempo voranschreitet. Das ist etwas, wo wir permanent dran sein müssen und permanent unsere Hausaufgaben machen müssen. Und das muss man, glaube ich, auseinanderhalten. Das eine ist, sind wir Multiplikator für Nachrichten, die wir für echte Nachrichten halten, sie sind es aber nicht. Und das andere ist, haben wir nicht auch den Auftrag, dorthin zu gehen, wo wir etwas für möglicherweise Falschnachrichten halten? Also sprich etwas, was außerhalb unserer Sphäre passiert, beispielsweise in den sozialen Medien, und dort aktiv hinzugehen, dort aktiv zu werden, dort also Behauptungen zu überprüfen und dann dort auch darauf hinzuweisen, dass eine Behauptung und eine journalistische Aussage nicht dasselbe ist, nämlich zutiefst nicht, was, glaube ich, auch zu dem Portfolio gehört, was wir als Medien zunehmend machen müssen. Also nicht mehr nur den Auftrag zu haben, wir berichten, was ist, auch wenn das unser Kernauftrag ist, sondern auch den Auftrag zu haben, wir beleuchten das, was die Runde macht, und schauen, ob das überhaupt stimmt.
Dafür muss man natürlich dann auch von den Konsumenten als Instanz für Wahrheit akzeptiert werden. Und ich bin mir sicher, für Menschen in unserem Alter, alles über 30, über 25, ist das auch der Fall, was die APA oder sonstige seriöse Medienoutlets angeht. Ich habe ein bisschen Sorge persönlich, dass das bei den unter 18-Jährigen, speziell unter Teenagern, nicht der Fall ist. Dass da die Meinungsäußerung eines Kleinkriminellen genauso viel wert ist, weil das überzeugend darbringt, wie die sachliche Darstellung eines seriösen News-Outlets. Wie können wir es erreichen, dass auch Jüngere wissen, okay, wenn es von der APA kommt, dann wird es wahrscheinlich eher stimmen, als wenn es von Influencer XY kommt?
Also das ist ein wichtiger Punkt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Einschränkung auf die junge Zielgruppe so stehen lassen würde. Ich denke, dass es das durchaus in allen Altersgruppen gibt. Ich glaube, dass wir komplett unterschätzen als Medienmacher, wie sehr der Wechsel von Informationen in den digitalen Raum, der Wechsel des Mediums von beispielsweise der gedruckten Zeitung oder der dezidiert abgeriegelten Fernsehsendung in den digitalen Raum, wie sehr dieser Wechsel unseren Inhalten die Grundlage entzogen hat, auf der viele Menschen sie als Journalismus erkannt haben. Mhm. Das ist tatsächlich auch aus sozusagen wahrnehmungspsychologischer Sicht verständlich. Und ich glaube, für uns, es klingt eigenartig, aber ich glaube wirklich, dass ganz viele Menschen nicht wissen, was Journalismus ist. Und dass für viele Menschen nicht erkenntlich ist und sie sich auch die Frage gar nicht stellen, ob die Inhalte, die ihnen in der digitalen Informationssphäre begegnen, mit welcher Methode die zustande gekommen sind. Ich glaube nicht, dass das eine Frage ist. Wir sprechen dann oft davon, wie kann ich Quellen voneinander unterscheiden? Wenn ich sie unterscheiden möchte, kann ich das. Die Frage ist, möchte ich das überhaupt? Ist das überhaupt ein Problembewusstsein? Und ich behaupte, dieses Problembewusstsein fehlt ganz, ganz vielen Menschen. Und da, glaube ich, sind wir schon gefordert, als MedienmacherInnen uns auch aus unserer eigenen Blase ein bisschen herauszubewegen und zu überlegen, wie können wir denn die Methode Journalismus bekannt machen. Wir müssen sichtbar machen, dass Inhalte, die wir produzieren, tatsächlich in einer anderen Art und Weise zustande gekommen sind, als indem wir sie einfach nur hingeschrieben haben. Mhm. Und das erscheint uns selbstverständlich. Ich glaube, das ist es aber nicht.
Bin ich bei dir. Also, wie lösen wir das Problem?
Tja, wenn ich das wüsste, wäre ich, glaube ich,
APA-Chefredakteurin.
Wäre ich vielleicht APA-Chefredakteurin geworden. Hups. Also das ist irgendwie die Standardantwort, ist natürlich irgendwie in die Schulen gehen, Medienaufklärungsarbeit, Medienkompetenz vermitteln, Podcasts aufnehmen. Das ist sicher ein wichtiger Teil davon. Ich glaube auch, dass wir in gewisser Weise transparenter sein müssen damit, wie wir arbeiten. Gleichzeitig habe ich bei Transparenz immer ein bisschen die Sorge, dass wir die Menschen damit langweilen. Das halte ich durchaus für eine reale Gefahr. Und von daher glaube ich, das beste Rezept ist tatsächlich, dass wir beginnen, uns noch viel, viel mehr für unsere potenziellen Leserinnen und Leser zu interessieren, als wir es derzeit tun. Ich glaube, der Hebel in das Leben unserer Konsumentinnen führt nicht so sehr über den erhobenen Zeigefinger, mit dem wir ihnen erklären, wie die Welt funktioniert, sondern viel eher über echte lebensweltliche Relevanz.
Also die User Needs, von denen du vorhin gesprochen hast?
Das kann ein Schritt sein. Ich glaube aber auch in der tatsächlichen Auseinandersetzung mit echten Leserinnen und Lesern müssen wir einfach ein bisschen auch von unserem hohen Ross runtersteigen, dass wir diejenigen sein müssen, die der Welt erklären, was relevant und wichtig ist. Denn wenn wir mit dem, was wir für relevant und wichtig halten, bei unseren Userinnen nicht durchkommen, dann bringt das schlicht und ergreifend nichts. Die sitzen einfach am längeren Ast. Und deswegen müssen wir probieren und probieren und probieren, wie kommen wir mit den Themen, die wir für relevant halten, die wir für demokratiepolitisch relevant halten, wie können wir die so aufbereiten, sie so erzählen und sie in einer Weise an den richtigen Ort bringen, wo sie auch konsumiert werden können. Und das ist das eine. Und das andere ist, wie kann ich aus all diesen Bemühungen, die ja alle schön und richtig sind, dann auch noch ein Geschäftsmodell machen, und da wird es richtig schwierig.
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich immer noch der springende Punkt, den die meisten Medien immer noch nicht geknackt haben, wie man über die Plattform, um die geht es ja eigentlich, denn da findet es ja statt, der Newskonsum dieser Zielgruppe, wie man dort als seriöse Medienmarke Geld verdienen kann. Das werden wir jetzt wahrscheinlich an dieser Stelle nicht gelöst bekommen. Wenn sich da irgendwas tut, bitte ich um Nachricht. Das wird, glaube ich, alle Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts sehr interessieren. Wir haben jetzt sehr, sehr viel über vorwärtsgewandte Entwicklung des Journalismus gesprochen. Ich möchte noch ein Thema kurz ansprechen, das quasi aus dieser bisher besprochenen Perspektive fast ein bisschen rückwärtsgewandt anmuten muss, nämlich das Thema Presseförderung, zumindest so, wie es hier in Deutschland diskutiert wird, nämlich vor allen Dingen in Form einer Zustellförderung für gedrucktes Papier. In Österreich, habe ich gelernt, gibt es zumindest ein Gesetz, das das theoretisch möglich machen sollte, diese Presseförderung. Kannst du vielleicht ein ganz kurzes Bild geben, wie Presseförderung in Österreich funktioniert oder eben auch nicht?
Also ich finde gar nicht, dass es so schlecht dazu passt, weil im Grunde sprechen wir ja darüber, dass wir als Medien einen ganz wesentlichen demokratiepolitischen Auftrag erfüllen, der schwer zu monetarisieren ist. Und da kommt natürlich der Staat oder die Presseförderung ins Spiel, ganz, ganz schnell. Und das halte ich grundsätzlich auch für richtig. Die Frage ist immer nur, woran mache ich denn Förderwürdigkeit fest und wie kann ich diese Förderung in einer Weise ausschütten und vergeben, dass sie einer Branche tatsächlich hilft und dort nicht noch möglicherweise für zusätzliche Konflikte sorgt, beziehungsweise Tür und Tor öffnet für politische Einflussnahme. Das ist natürlich die andere Seite der Medaille. Ich habe schon erwähnt, die APA bezieht kein staatliches Geld. Das heißt, wir verkaufen wohl einige Produkte auch an staatliche Stellen, aber wir erhalten keine Förderung. Wir sind darüber immer irgendwo, haben da ein lachendes und ein weinendes Auge, weil zum einen ist es natürlich finanziell nicht einfach, so zu überleben. Und zum anderen gibt es dadurch bei uns auch tatsächlich keinen Hebel, keine Möglichkeit für eine politische Intervention in unserer Berichterstattung. Unsere redaktionelle Unabhängigkeit fußt von daher ganz, ganz klar auf unserer wirtschaftlichen Unabhängigkeit. In Österreich ist das natürlich auch ein heiß diskutiertes Thema und es gibt immer wieder Anläufe, hier bessere Lösungen zu finden. Wir haben eine neue Qualitätsjournalismusförderung jetzt in Österreich, für die man einreichen kann. Wir haben eine neue digitale Transformationsförderung, die unseren Medien helfen soll, ihre Nachrichtenangebote sozusagen fit zu machen für das digitale Zeitalter. Wir haben aber nach wie vor auch noch einen großen Anteil an, ich sage mal, indirekter Förderung durch Inseratenvergabe, was in den vergangenen Jahren auch zu einer ganzen Reihe von Diskussionen, kleineren und größeren Skandalen geführt hat, weil natürlich die Inseratenvergabe, die in der sozusagen im Ermessen beispielsweise einer einzelnen politischen Stelle, eines Ministeriums oder einer anderen Stelle steht, ein sehr intransparenter Weg ist, um möglicherweise auch Einfluss auf die Berichterstattung von Medien nehmen zu können. Und Österreich ist ein kleines Land, das heißt auch die Branche ist entsprechend klein. Zwischen Fördergebern, Fördernehmern und politischen Akteuren und medialen Akteuren sind oftmals die persönlichen Beziehungen auch nicht ganz von der Hand zu weisen, was auch per se noch gar nicht sozusagen anrüchig ist, sondern einfach darin begründet liegt, dass diese Szene jetzt auch nicht wahnsinnig groß ist. Aber von daher ist das ein schwieriges Thema, wo ich immer so ein bisschen eben schwanke zwischen, kann mich nicht auch jemand fördern? Und irgendwie ganz froh zu sein, dass wir uns da zumindest ganz sicher nicht die Finger schmutzig machen.
Lassen wir es dabei. Ich glaube, das gibt auch nochmal genügend Anregungen für Personen in Deutschland, die sich mit dem Thema beschäftigen. Was mich jetzt noch abschließend interessieren würde, Maria, wie ist das jetzt eigentlich für dich? Ich kann mir vorstellen, diese relativ neue Rolle als Chefredakteurin hat sehr viel mit Organisation, mit strategischer Planung zu tun. Du warst vorher Stellvertreterin. Trotzdem denke ich, dass du jetzt weniger Journalismus machst als noch in den letzten vorherigen Monaten. Ist das so?
Nein. Oh. Das ist vielleicht überraschend, aber es ist tatsächlich nicht so. Ich würde sagen, es ist umgekehrt. Ich mache zwar Journalismus jetzt auch nicht so ganz aktiv, indem ich sitze und schreibe, aber es war tatsächlich so, dass meine Rolle in der Chefredaktion in den vergangenen Jahren sehr stark technologie-, innovations- und strukturorientiert war. Das heißt, ich habe viele einerseits strukturelle, aber andererseits eben auch technologische Projekte vorangetrieben. Während der Chefredakteur, also mein Vorgänger, stärker sozusagen den journalistischen Part übernommen hat. Mhm. Und das heißt, für mich ist jetzt diese Nachfolge eigentlich wieder ein Stück weit ein Schritt zurück in die Redaktion, wo ich wieder stärker an Morgenkonferenzen teilnehme und mich tatsächlich mit der Themenlage und der journalistischen Aufbereitung beschäftige. Das ist sehr, sehr schön für mich.
Liest du eigentlich selbst privat noch irgendwas for fun?
Neben der Literatur, meinst du?
Ja.
Ich glaube, das kann man nicht so trennen. Mir macht ja mein Job durchaus Spaß. Das heißt, gut. For fun und privat müssen nicht unbedingt zwei verschiedene Dinge sein.
Maria, vielen lieben Dank für deine tollen Antworten, für die Zeit.
Sehr gerne.
Drück die Daumen, dass es eine tolle Sache wird. APA-Chefredaktion jetzt mit Maria Scholl.
Dankeschön.
Und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, freue ich mich, wenn Sie ihn auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren. Bis zum nächsten Mal.